Römerbrief, Kapitel 8. Es gibt Bibeln da hinten. Wenn man möchte, näher an dem Text. Wo kann ich das stecken? Mit mir zu gehen. Ich habe zwar alles hier oben heute, das ist ungewöhnlich, zur Zeit bei mir. Aber ich habe einen Grund dafür. Ich möchte ein paar Dinge erläutern. Es war einfacher, wenn ich den Text hier oben habe. Beten wir, bevor wir anfangen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Besonders für die Gemeinschaft, für die Zeit zusammen. Du segnest uns in eine ganz besondere Art und Weise, wenn wir zusammen sind. Du wirst uns segnen in unserem Leben und das gibt uns so viel Hoffnung und Zuversicht zu wissen, dass du da bist, ob es uns gut geht oder schlecht. Vater, segnet meine Worte, segnet diese Zeit, öffnet unsere Herzen für deine Wahrheit, für dein Wort. In Jesu Namen beten wir. Amen. Eine gewöhnliche, normale Frage habe ich zuerst. Wo liegt der Mittelpunkt Deutschlands? Ich meine nicht im Herzen, ich meine... Wusste ich auch nicht, aber habe ich gegoogelt, wie man es so schön auf Deutsch sagt. Und liegt es da? Niederdorla in Thüringen. Anna ist weg. Ist das fast, wo Anna... Nee, Anna ist aufgewachsen. Im Süden, ja, okay. Ja, das ist südlich von Mühlhausen. Auch kann man, wenn man das ausbreitet, ist in der Nähe von Göttingen. Göttingen ist da, in Niedersachsen. Aber was hat das mit Römerbrief zu tun? Das ist die Frage. Viele sagen, im 8. Kapitel haben wir den Mittelpunkt von diesem Brief. Von dem Brief Paulus, Römerbrief. Wir haben schon gelesen im 1. Kapitel diese Worte von Paulus. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was folgt bis jetzt, ist eine Erklärung sozusagen, wie Gott seinen Plan vollbringt. Wie Gott oder wie die Gerechte aus Glauben leben. Leben können, leben sollen. Und was für eine innige, ich benutze das Wort doch, innige Beziehung unser Vater mit uns haben möchte. Muss ich sagen, wenn ich das Wort Beziehung benutze, ich benutze das nicht im irdischen Sinn. Ich versuche das Wort im geistlichen Sinn zu benutzen. Und es knüpft sich sehr nah, sehr eng mit Gemeinschaft, was Gott mit uns haben will. Aber unsere Welt versteht das Wort Beziehung. Und ich möchte eine Brücke bauen zwischen was die Welt versteht und was wir meinen mit dieser innigen Beziehung. Und Paulus gibt uns jetzt die Antwort auf diese Frage, was... Das war letzte Woche, oder? Don hat diese Frage gestellt. Ist Don noch da? Wie man in der Zwischenzeit lebt, oder? War das? Ja. Vielleicht nicht wie das Lied von Frey, Zwischen Himmel und Erde. Er bezieht sich auf Jesus, als er am Kreuz hing. Aber wir leben auch in einer Art Zwischenzeit. Wie lebt man in dieser Zwischenzeit? Wir sind vollkommen gemacht. sind aber noch nicht vollkommen. Oder merkt ihr das nicht? Ich merke das. Jeden Tag. Und in den ersten Versen vom 8. Kapitel haben wir, sagen viele, die deutlichste Aussage von Paulus darüber, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Habt ihr mal einen, heißt es Zeitraffer, oder? Von einer Rosenblüte gesehen? Ich habe überall gesucht, im Internet, für einen, der mit den Knospen aus anfängt, habe ich nicht gefunden. Nach und nach öffnet sie sich, um ihre ganze Schönheit zu offenbaren. Und wir sind in der Stadt der Rosen, und ich dachte, das passt ganz gut. Schauen wir aber auf unseren Text heute. Im 8. Kapitel, Römerbrief, Vers 1 verkündet, wir werden es gleich lesen, aber Vers 1 verkündet die Hauptaussage, die Paulus ab hier bis zum Ende des Kapitels herausstellen wird: Es gibt keine Verdammnis für die, die im Messias sind. Vers 2 bietet den Anfang einer Erklärung. Das übrigens ist ein Zitat von N.T. Wright. Er bietet in den Anfang eine Erklärung, aber er ist derart komprimiert, dass man ihn recht genau unter dem Mikroskop untersuchen muss, bevor man erkennen kann, was genau der Vers sagen will. Und wir erwarten die Weiterentwicklung. Vers 3 und 4 öffnen sie ein wenig weiter, sodass wir sie schon besser sehen können. Die Verse 5 bis 7 setzen die Öffnung dann fort. Und in den Versen 9 bis 11 ist die Blüte dann ganz geöffnet und strahlt ihren Duft für alle aus, die in ihrer Reichweite sind. Seine Worte fand ich sehr schön, zu beschreiben, was Paulus hier versuchen will. So dass wir deutlich verstehen und verinnerlichen können, was es heißt, dass wir jetzt nicht verdammt sind. Es gibt keine Verdammnis. Ups, zu weit. Lesen wir zusammen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Halleluja, wollte ich sagen. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euer sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es gibt nun keine Verdammnis mehr. Das Gewicht kann, das Gewicht dieser Aussage kann aber nur sich nur entfalten, wenn man den Ernst der Sünde und die Realität des Gerichts Gottes wahrnimmt. Ohne dass wir akzeptieren, dass wir als Menschen in Sünde verfallen sind, können wir das hier wirklich wahrnehmen und verstehen, was Paulus hier meint. Wenn man die Sünde auf die leichte Schulter nimmt, oder dass die Sünde nicht so schlimm ist, oder dass Gott uns sowieso nicht richten wird, dann wird man angesichts von Römer 8, 1 nur die Schulter zucken. Naja, so ist es. Ehrlich gesagt, ich habe auch nicht so einen Jubelruf erwartet, nachdem wir mit Kapitel 7 fertig waren, wo der, sozusagen dieser Untertitel der Sünde, der Kampf gegen die Sünde ist mir zu viel, sagt Paulus. Er geht hin und her, ich schaffe das nicht. Eher ein Satz wie, daher kommt ein ziemliches Untergangsszenario auf uns zu. Nein, das sagt er nicht. Sondern es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Preist den Herrn. Und das, was folgt im 8. Kapitel, ob man weil oder denn hat, man sieht weil oder denn Sätze. Immer wieder. Paulus erklärt jeden Schritt, was vorausgegangen ist. Und wiederum mag ich, was N.T. Wright darüber geschrieben hat. Er sagte, es gibt keine Verdammnis, weil das Gesetz des Geistes euch vom Gesetz der Sünde befreit hat. Weil Gott in seinem Sohn und in seinem Geist gehandelt hat, um die Sünde zu verdammen und Leben zu schenken. Weil es zwei Typen von Menschen gibt und ihr der Geisttyp seid, weil diese beiden Typen jeweils auf den Tod bzw. auf das Leben zugehen, weil alle diese Dinge gelten, gibt es keine Verdammnis. Der Geist wirkt, um das zu tun, was das Gesetz wollte. Das Leben bringen. Ein Leben, das jetzt von einer gesunden Moralität bestimmt ist und ein Auferstehungsleben in der Zukunft. Und wir fragen uns vielleicht, wie kann Gott das tun? Was ist mit der Sünde? Wird sie zurückgeschlagen? Oder wird die Sünde zurückschlagen, meine ich? Gott weiß das. Und es ist ihm klar, dass die Macht der Sünde gebrochen werden muss. Und Paulus macht es deutlich, dass genau das im Tod Jesu passiert ist. Und das hören wir immer wieder in diesem Brief, im Römerbrief von Paulus. Wie funktioniert diese Sühne, die Schuld abzubüßen? Gott nimmt diese Sache sehr persönlich. Paulus erläutert das im 5. Kapitel, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns, darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Gott hat die Verantwortung übernommen für die Sünde. um irgendwas da zu tun. Vergessen wir nicht, aber dass die Sünde äußerst durch das Gesetz sündig geworden ist. Wir haben gerade gelesen, Kapitel 7, Vers 13, hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das Gesetz, meinte er, das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Wenn man über diese lange Zeit zurückblickt, die Zeit mit Israel, Gottes Volk, man sieht deutlich, wenn man zurückblickt, dass die Sünde, dass der Gewicht der Sünde auf Israel konzentriert war. Und das Gewicht der Sünde Israels und der Welt dann auf den Messias konzentriert worden war. Und Gott verdammte die Sünde in seinem Fleisch. Jesaja hat eine sehr bekannte Stelle, Worte gesagt. In Kapitel 53. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch das, was Jesus für uns getan hat, haben wir Hoffnung. Haben wir die Möglichkeit, nicht in der Sünde zu leben. Aber wichtig zu unterscheiden ist, Gott verdammt Jesus nicht, sondern die Sünde durch Jesus. Vielleicht kann man das anders auch sagen. Diese ersten Verse, besonders die ersten vier, beschreiben genau, was Gott in Jesus, was er getan hat durch unser Messias, seinem Sohn, was er vollbracht hat, sozusagen. Die Frage bleibt, wie leben wir in dieser Zwischenzeit? Ich wollte erst mal euch fragen, was passiert in dir? Worüber denkst du? Was ist hochgekommen in deinem Kopf, als du diese ersten paar Verse gelesen hast? In Römerbrief 8. Wenn du ein bisschen darüber nachsinnst, was wir in Jesus haben, dass es keine Verdammnis mehr in Jesus Christus gibt. Was ist deine Reaktion?
Halleluja.
Okay. Ja. Preis den Herrn, heißt das. Ja.
Erleichterung.
Die Abhängigkeit von Gott, weil er das getan hat, was ist Fleisch, das geschwächt war, nicht tun kann.
Ja.
Dankbarkeit,
ja. Vers 11 ist so prägnant mit Bedeutung. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euer sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Lesen wir weiter. Sehen, was für eine Antwort wir bekommen für diese Frage. Wie leben wir in dieser Zwischenzeit? Vers 12 bis 17. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Neues Leben sagt nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Ein bisschen ausführlicher gesagt. Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt oder geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir sind Kinder Gottes, zu Kinder Gottes erhoben. Wie ist das oder war das in deiner Familie? Kind zu sein? Ich weiß, keine Familie ist vollkommen. Meine Familie war auch nicht vollkommen. Jede Familie hat ihre komischen Seiten, ihre Macken, Pannen. Aber Gott hat einen Plan für die Familie. Sie soll ein Ort der Verborgenheit, Entwicklung, ein Ort des Schutzes sein. Und wenn eine Familie von Eltern geführt ist, die Jesus nachfolgen, dann haben die Kinder eine Gelegenheit, Gott kennenzulernen. In Galater 4 habe ich das hier. Ja, ich mag, wie Paulus manche Dinge wiederholt. Und hier, er wiederholt etwas über die Kindschaft. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, auf dass die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfangen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Wie oft nennst du Gott Vati, Daddy, Papa? Das ist immer noch für mich ein bisschen fremd, das Wort zu benutzen für Gott. Aber das Wort aber ist ein aramäisches Wort für Vater, das eine besondere Vertrautheit ausdrückt. Zärtlichkeit. Abhängigkeit. Und eine Beziehung ohne Furcht oder Vorbehalt. Muss ich dazu sagen, Respekt schon. Man nennt das Wort auch Ehrfurcht. Aber nicht Furcht im Sinne von Angst haben zu müssen. Was hat Jesus gebetet im Garten Gethsemane? Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus pflegte diese intime Gemeinschaft mit seinem Vater und hat ihn aber genannt. Papa, Daddy. Wir haben denselben Geist geschenkt bekommen. Warum dann tun wir uns so schwer, diese Beziehung zu pflegen? Vielleicht, weil wir es nicht zulassen, von Gottes Geist geführt zu werden. Hören wir eher auf unsere eigene Stimme statt Gottes Stimme? Auf seine Stimme zu hören? Guck mal Vers 15 an da. Denn ihr habt nicht, ich habe es verloren, denn ihr habt nicht, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden. Dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ich gebe zu, kämpfe ich auch manchmal damit. Ich will das Bekannte nicht loslassen. Erinnert ihr euch an die Geschichte Ägyptens, als die Kinder endlich raus waren, Kinder Israels endlich raus waren, in der Wüste, die ersten Tests erlebt, durchgemacht haben. Da stehen sie vor einem anderen Test. Was sagen sie? Ah, eher zurück. Zu den, was? Fleischtöpfer Ägyptens. Lieber dort als Sklaven, als hier in der Wüste. Verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Ja, wo Gott uns hinführen will, fühlt sich oft fremd an, beängstigend. Oder wir dienen diesem Gott aus Angst. Wir haben Angst vor ihm, statt aus Dankbarkeit zu leben. Was kann man tun? Ja, sage ich oft in der Predigt. Was können wir tun? Es gibt was zu tun. Aber Vorsicht, etwas für das geistliche Leben zu tun, eine Änderung zu schaffen, vollzubringen, ja, ohne diese intime Gemeinschaft mit Gott, ohne Gott zu kennen, nähert sich an Pharisäertum. Was hat Jesus mal gesagt in Matthäus? Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid, so ein Bild liebe ich, für mich persönlich, ihr seid wie die weiß gestrichene Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Das begleitet mich oft. Das will ich nicht in meinem Leben. Schön sein, außen, innen, mir hässlich. Gott zu kennen bringt Lebensänderungen hervor. Aber wir brauchen oft Anweisungen, Hilfe, ich zumindest, ich gebe zu, Ermahnungen, Ermutigung. Und ich sage diesen Satz nicht als Therapeut, was ich studiert habe, sondern als Christ. Die Entwicklung ist nicht Verhaltensänderung zuerst und dann die innere Realitäten, sondern oft umgekehrt. Therapeuten sagen, ja, ändere dein Verhalten und dann kommt langsam diese innere Realitäten. Langsam sehe ich das im christlichen Leben mehr als ein Teppichgewebe. Man macht einen Schritt und Gott segnet diesen Schritt. Man lernt Gott kennen und hat was gelernt oder den Mut bekommen, um einen Schritt zu machen. Es geht ineinander. So ähnlich wie Vertrauen in der Ehe. Wenn man das nicht hat, ist es schwer, einen Schritt näher zu gehen zu der Person. Und man muss auf beides konzentrieren. Das Vertrauen zu lernen, als man einen Schritt nimmt. Diese Person besser kennenzulernen, wenn man einen Schritt nimmt. Ja, die Warum-Frage muss beantwortet werden. Warum soll ich das überhaupt tun? Und wir machen das aus dem Glauben. Das geschieht aus dem Glauben heraus. Paulus hat auch im Kolosserbrief diese Worte geschrieben. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung, schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht. Denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Und Gott erneuert sie, so dass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Ein Prozess. Wir involvieren uns in einem Prozess zusammen mit Gott, als wir ihn kennenlernen. Tut er was in uns? Er ändert was in uns. Wir entscheiden uns für eine Veränderung in unserem Leben. Paulus ermutigt uns, nach einer bestimmten Lebensweise zu leben, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir Erben sind, weil wir Miterben Christi sind. Hilft das? Ist das genug Gründe für euch? Warum? Könnt ihr was in euren Köpfen vorstellen? Was kann ich jetzt tun? Aber Paulus Crescendo, um einen Musikbegriff zu benutzen, ist nicht vorbei. Es geht durch das ganze 8. Kapitel. Aber stell euch mal vor, was jetzt kommt. Habe ich das? Ja. Was seht ihr am Ende von diesem Abschnitt, Vers 17? Er geht von der Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, zu der Realität, dass wir mit Jesus leiden werden. Wie bitte? Na toll. Na, so ist die Welt, in der wir leben. Und Gott versteckt uns diese Realität nicht. Er versteckt es nicht. Aber durch das Leiden, was wir nächste Woche sehen werden, ist die Hoffnung erweckt. Und diese Hoffnung ist verstärkt. Und dazu gibt Gott uns ein Versprechen. Ich freue mich auf nächste Woche und was er uns noch zu sagen hat. Beten wir zum Schluss. Vater, ich staune immer wieder wie mächtig dein Wort ist und was du in dem Leben von vielen Menschen schon bewirkt hast. Und das sehen wir im Leben von Paulus. Wir kennen Menschen in unserem eigenen Leben. Vielleicht denken wir jetzt dran, an diese Menschen, wo wir sehen und erkannt haben, Gott ändert diese Person. Danke für solche Beispiele. Danke, dass du in uns wirken willst, dass du uns schon ein kleines oder großes Stück verändert hast. Danke, dass du durch deinen Geist wirkst und dass du nie aufgeben willst. Und dass wir deine Kinder sind. Boah, ist das nicht schön zu hören. Wir sind deine Kinder. Wir leben in so eine interessante, heilige Familie. Danke für das Segen. Danke für diese Zeit, für deine Worte. Mögen sie uns weiterhin begleiten diese Woche. Amen.
Amen.
Wie schon gesagt worden ist, jeder ist herzlich eingeladen zu bleiben. Wir essen, wir räumen Dinge um und werden Tische aufstellen. Danke, dass ihr hier seid. Möge Gott euch segnen diese Woche. Thank you.